Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
16 Radiowellen und etwa die Hälfte aller TV-Spartenkanäle von ARD und ZDF. Das alles soll weg, damit der Rundfunkbeitrag nicht steigen muss oder genauer gesagt in Zukunft sogar sinken kann. Das alles ist das Ziel der vielleicht größten Rundfunkreform in der gesamtdeutschen Mediengeschichte. Ende Oktober werden die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bei ihrem Treffen in Leipzig vermutlich eine Reform beschließen. Was wir schon wissen, was sich abzeichnet und was wir noch nicht wissen und was von all der Reformiererei zu halten ist, darüber sprechen wir heute mal unter uns. Ein Redaktionsgespräch der Deutschlandfunk Medienredaktion. Mit dabei ist
Brigitte Beetz. Ich beobachte das Ganze jetzt schon länger, die Medienszene, genauer gesagt seit dem letzten Jahrtausend, und habe da durchaus ein wenig Überblick gewonnen.
Christoph Sterz, ich bin auch Teil der Medienredaktion und das Thema Medienpolitik begleitet mich seit einigen Jahren ebenfalls und ich begleite das ebenso und bin sehr gespannt auf das, was Ende Oktober da so passieren wird.
Stefan Fries, ich bin hauptsächlich in der Planung in der Medienredaktion, habe deswegen auch sehr viel mit diesem alles beherrschenden Thema in diesem Medienjahr zu tun.
Und mein Name ist Martin Krebers, Medienredakteur hier im Deutschlandfunk. Brigitte, mach du doch mal den Anfang, auch mit der Erfahrung, die du hast, und einbringst. Welche Dimension hat diese Reform, dieser Reformentwurf?
Naja, es ist zum ersten Mal eine Reform, die sagt, so, es muss jetzt mal aufgehört werden mit der Expansion bei öffentlich-rechtlichen Medien. Es soll gestrichen werden. Im Grunde werden jetzt Dinge gestrichen, die Politik eigentlich damals mit auf den Weg gebracht hat in den letzten Jahren. Also die Spartensender sollen verkleinert werden, es sollen Radiosender wegfallen. Die Frage ist nur, ist das halt der richtige Weg? Das muss man diskutieren. Was mir auffällt, ist, dass auch der Zombie-Presseähnlichkeit, also dieser Begriff, immer noch weiter in der Debatte ist, obwohl wir eigentlich im Jahr 2025 uns überlegen sollten, ob es das eigentlich noch gibt in diesem Internet. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll sich ja auf allen Ausspielwegen, auf allen Möglichkeiten, die die Technik bietet, weiter verbreiten können. Und das ist meiner Meinung nach dadurch jetzt ein bisschen in Gefahr, wenn das wirklich so durchgeht, was die Ministerpräsidenten an Reformstaatsvertrag vorgelegt haben.
Christoph, 112 Seiten. Was ist das dickste Ding da drin?
Also das dickste Ding ist, dass die das überhaupt hinbekommen haben?
Bis hierhin, muss man sagen.
Bis hierhin. Erstmal einen Entwurf hinbekommen haben, weil ja Rundfunkpolitik nicht nur Ländersache ist, sondern auch immer mit großer Einigkeit 16:0 passieren muss. Und da müssen die es erstmal hinbekommen, überhaupt sich auf Dinge zu einigen. Und das ist wirklich ein großes Ding, weil ich habe das in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass die irgendwelche Sachen beschließen wollten und dann haben sie es nicht hinbekommen. Also gerade was so Reformen angeht, das waren dann eher Reformchen. Ist jetzt auch wieder die Frage, ob das eine große Reform ist. Aber das größte Ding ist auf jeden Fall für die Öffentlichkeit, würde ich sagen, dass da eben diese Sender verschwinden werden. Also das ist ja, was man wirklich mitbekommen wird. Es gibt ja im Moment schon viele Diskussionen zum Beispiel darüber, könnte Dreisat verschwinden, wäre das schlimm? Was ist mit ZDF Neo? Was ist mit irgendwelchen Radiosendern, die ich beim Bayerischen Rundfunk gerne höre oder so? Verschwinden die auch so? Also das ist das wirklich Sichtbare für Menschen. Aber wichtig ist schon auch die größere Kooperation der Öffentlich-Rechtlichen, die angestrebt wird. Und das ja einfach insgesamt, das ist auch schon über die Jahre ja passiert, aber das insgesamt einfach ist zum Beispiel bei der ARD, denn die trifft es vor allem bei diesen Reformen, dass die jetzt weniger Sachen parallel machen und dass die auch mehr mit Deutschlandradio und ZDF zusammenarbeiten, aber auch untereinander eben weniger jeweils machen, sich mehr aufs Regionale konzentrieren. Und ja, das ist jetzt dieser Entwurf. Also da gibt es ganz viele Details, die da drinstehen. Ich meine, auf 112 Seiten, da ist viel Platz. Aber das ist so das Wesentliche, würde ich sagen.
Aber es ist ja nicht so, Stefan, dass da irgendein Schlachtschiff versenkt würde, vermutlich. Also wir wissen noch nicht, welche Sender gestrichen werden, welche Radiosender, das dürfen die Anstalten ja selber entscheiden. Aber
das ist ja schon das Problem dieser Reform. Also ich finde es schon gut, dass jetzt der Auftrag verkleinert wird, aber die Politik sagt ja nicht, wie genau. Also die geben eine Zielgröße, eine Zahl der Sender, aber die sagen nicht, welche Sender verschwinden sollen. Und darin setzt sich so ein bisschen fort, trotz dieses, wie ich euch zustimmen muss, relativ großen angelegten Reformen. Sie führen sie aber nicht richtig bis zum Ende. Weil die Tatsache ist ja so, die Medienpolitik hat bisher jeden einzelnen Sender beauftragt, fast jeden einzelnen Sender beauftragt, wie der ausgestaltet sein soll. Natürlich nur grob, weil sie dürfen nicht zu tief in die Rundfunkfreiheit eingreifen. Aber beim Streichen machen sie das nicht, sondern beim Streichen sagen sie, wir sagen euch jetzt nicht, was genau wir gestrichen haben wollen, ihr macht das mal. Und damit setzt sich eigentlich das fort, was wir seit Jahren haben, dass nämlich die Politik immer wieder die Verantwortung auf die Sender schiebt, obwohl sie es ja ist, die den Auftrag erteilt. Aber das Gute wenigstens ist, dass sie jetzt zum ersten Mal was daran tun, den steigenden Rundfunkbeitrag zu begrenzen, weil das beklagen sie seit Jahren. Und jetzt tun sie zum ersten Mal was dafür, dass es tatsächlich auch dazu kommen kann.
Ja, mir fehlt ja auch so ein bisschen die finanzielle Größenordnung. So, also es wird ungefähr gesagt, also so und so viele Sender solltet ihr streichen. Mir ist noch nicht so ganz klar, was das dann wirklich bringt. Also wird ja viel auch darüber geredet, über Dreisat dieser Tage. Es gibt eine eigene Petition, das zu erhalten. Aber Dreisat steht ja nicht für sich. Also das ist ein Sender, der kooperiert mit Österreich, mit der Schweiz. Die haben aber auch Kooperationen mit anderen ARD-Sendern. Also man kann nicht einfach sagen, wir streichen jetzt Dreisat und dann sind die 92 Millionen Etat einfach weg, sondern das wird ja viel weniger sein. Also man hat das Gefühl, da wurde jetzt mal so ein Name gedroppt oder beziehungsweise jeder geht davon aus, dass Dreisat das sein könnte, weil es relativ wenig Rückhalt möglicherweise hat bei den anderen Sendern oder dem ganzen Geflecht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber es wird nicht zu Ende gedacht, was das denn wirklich am Sparpotenzial bieten könnte. Also ob das so viel ist, ich wage es zu bezweifeln.
Das liegt aber auch daran, dass man das gar nicht weiß, weil das alles so wischiwaschi mal wieder ist in diesem Vertragsentwurf. Da steht nämlich zum Beispiel gar nicht drin, die Radiosender, die verschwinden sollen, die sollen so richtig verschwinden, sondern das könnte man ja schreiben, die sollen für immer verschwinden, die dürfen auch nicht als digitaler Internetsender wieder auftauchen oder die Inhalte von Dreisat zum Beispiel, die brauchen wir gar nicht mehr oder so. Das ist ja ganz im Gegenteil, das sagen ja alle, das muss übergehen zum Beispiel zu Arte und das wäre schon etwas, was tatsächlich sich dann ja quantifizieren lassen könnte, wenn man sagt, wir machen NDR 2 zu oder so. So konkret steht es halt nicht drin, es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel mit den Privatsender-Lobbyisten gesprochen von dem Branchenverband VNet und die sagen halt, weisen genau darauf hin, dass wieder offen gelassen wird, was dann am Ende passiert. Also das ist vielleicht, Stefan, du hattest gesagt, da wird der schwarze Peter sozusagen den Sendern zugeschoben, die müssen das entscheiden. Die andere Sicht ist aber, vielleicht wird ihnen auch einfach die Freiheit gelassen, gar nichts zu beenden, so.
Also muss ich ja nochmal dazu sagen, es gibt einen Schlüssel, den geben die vor. 4 Sender für jede Anstalt und dann kommt ein weiterer Sender hinzu, 6 Millionen Einwohner oder ein weiterer hinzu für jedes zu versorgende Bundesland. Das ist der Schlüssel.
Ja, und die Möglichkeit, die ist ganz wichtig, zu kooperieren. Dann zählt das nämlich nur einen halben Sender und dann kannst du...
Nicht immer. Nur wenn es 2 sind, zählt, wird es halb gezählt. Wenn 3 Sender beteiligt sind, gilt es doch wieder ganz.
Genau,
wir gehen jetzt in die Details.
Aber genau, aber das bedeutet einfach, diese Details sorgen einfach dafür, dass am Ende, das befürchtet zum Beispiel VNet, dass die am Ende vielleicht sogar nur pro Anstalt einen Sender streichen müssen. Dann kommst du gar nicht auf diese 16 Sender. Also es ist halt alles so offen, dass da tatsächlich das dann doch wieder ein Reformchen an dieser Stelle wenigstens sein könnte.
Und wenn diese Sender dann kleinere Sender sind wie 1Live, Digi, NDR, Blue, BR, Verkehr, so, das sind ja jetzt alles Sender, die nicht 24 Stunden live durchmoderiert sind, wo oft nicht wahnsinnig viel redaktionelle Planungsarbeit dahinter steckt, die also am Ende vielleicht gar nicht so viel Einsparpotenzial haben.
Ja. Und vor allem sind es ja auch nicht die Sender, die immer kritisiert werden, dafür zum Beispiel gleichförmig zu sein. Im Prinzip überall, egal ob ich jetzt in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs bin oder in Rheinland-Pfalz, dass ich immer so diese Privatradio-ähnliche Klangfarbe habe. Ich hatte eben schon NDR 2 erwähnt. Das sind so die Kritikpunkte, wo gesagt wird, das können doch eigentlich auch die Privaten machen. Und die werden ja zum Beispiel, da traut man sich nicht dran, weil die halt sehr stark sind, viele Hörer, viele Fans haben. So, aber bei denen könnte man ja tatsächlich viel sparen. Ich sage nicht, dass das irgendwie gut wäre oder so, aber das wird halt extra ausgespart.
Aber vielleicht muss man das nochmal erklären, wie das überhaupt funktionieren soll. Also die Länder erteilen den Auftrag und dann gibt es eine unabhängige Finanzkommission, die errechnet, wie viel kostet das eigentlich, die Sender diesen Auftrag zu erfüllen. Die schlagen einen Betrag vor und die Medienpolitik muss sich da mehr oder weniger dran halten. In diesem Jahr versuchen sie ja wieder, sich nicht dran zu halten. Aber das ist der Hintergrund. So, wenn jetzt die Politik sagt, wir verkleinern den Auftrag, sagen euch aber nicht genau wie soll man dann berechnen, wie viel das bringt? Und das ist ja genau das Problem, was ich darin sehe. Die Sender sind angehalten, 16 Wellen zu schließen. Aber sie können die 16 billigsten schließen oder die 16 teuersten. Und es kommen ganz unterschiedliche Summen bei raus. Und natürlich kann die Politik nicht genau vorgeben, wie viel sie einsparen soll, nach dem Motto, wir wollen jetzt so und so den Beitrag um 3 Euro senken. Guckt mal, wie ihr das hinkriegt. Das wäre ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit. Die können aber einfach sagen, wir streichen jetzt einfach folgende Programme wieder. Wir wissen, wie viel die kosten und wie viel uns das einbringt. Das machen sie aber wiederum nicht, weil da natürlich vieles Liebgewonnene über die Klinge springen würde und man das der Politik anlasten könnte.
Das heißt, du meinst, sie sind einfach zu ängstlich?
Ja, ich glaube, dass die wieder ihre Verantwortung nicht richtig wahrnehmen. Und Dreisat halte ich übrigens für das am wenigsten gefährdete Programm, weil bei Dreisat ist diese Formulierung in diesem Vertragsentwurf auch so wischiwaschi. Ich kann da mal kurz draus zitieren, weil das ist total bescheuert. Entschuldigung. Da steht dann zum Beispiel drin, in Abstimmung mit den beteiligten öffentlich-rechtlichen europäischen Veranstaltern, also gemeint sind es der ORF und die SRG in der Schweiz, sollen die Inhalte des Vollprogramms Dreisat teilweise oder vollständig in das Vollprogramm Arte überführt werden. Aber in der Kommentierung steht dann, und man hört schon einen Begriff sollen, in der Kommentierung steht dann, eine Verpflichtung hierzu besteht nicht.
Aber wie interpretierst du das? Ich habe das so interpretiert, dass keine Verpflichtung dazu besteht, dass Inhalte zur Arte überführt werden müssen. Sie können eben auch ganz verschwinden. Also so hätte ich das interpretiert. Aber
oder sie können auch bleiben bei Dreisat.
Eben, ja, das glaube ich nämlich auch, weil die Politik, die müsste ja sagen, nicht. Okay, wir kündigen den Vertrag.
Ja, kündigen den Vertrag mit ORF. Ja. Ganz kurz, wenn in diesem Korb nur ein, also Entschuldigung, Korb, es gibt 2 Kultursender, Arte und Dreisat, und einer davon soll verschwinden. Das ist das Ansinnen des Reformentwurfs, also kann.
Ja, das sagen die, das steht aber in dem Entwurf so nicht so klar drin, dass einer davon übrig bleiben soll. Da steht halt, eine Verpflichtung besteht nicht. Und die Schwierigkeit hier ist ja, wir haben es in beiden Fällen mit Kooperationsprogrammen zu tun. Das heißt, bei Dreisat müssten Verträge mit ORF und SRG gekündigt werden oder geändert werden. Und bei Arte mit dem französischen Fernsehen.
Ein Staatsvertrag sogar.
Staatsverträge, genau. Und da trauen sie sich auch nicht ran, das jetzt aktiv anzugehen.
Aber ist es nicht trotzdem komisch, dass das Einzige, was für uns so ein bisschen greift, ist, nämlich Dreisat und Arte, dann wieder ausgerechnet diese Kulturprogramme sind, die auch im Hörfunk sehr in Gefahr sind, jetzt gar nicht mal durch den Ministerpräsidenten, sondern durch die Programmverantwortlichen selber. Das ist was mich ehrlich gesagt selber auch ein bisschen empört, weil das ist ja eine der Säulen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schlechthin. Also eine Säule, die nicht refinanzierbar von privaten Anbietern vorgehalten werden kann. So, und dass man das irgendwie so als einigermaßen konkretes Beispiel dann irgendwie nimmt, ich muss sagen, das finde ich ja wirklich. Verstehe ich dann, dass viele Kulturschaffende gerade doch sehr empört sind?
Ich finde es vor allem schwach, weil ja das durchaus dahinter stehende Ziel vieler Medienpolitiker, an der Stelle sind es tatsächlich Medienpolitiker und nur eine Medienpolitikerin, die in der Rundfunkkommission der Länder sitzen, dass das Ziel ja eigentlich was zu tun hat mit dem Rundfunkbeitrag. Und diese ganze Reform hat ja auch deswegen so ein bisschen Drive bekommen oder ist überhaupt so groß geworden, weil die Länder meinen, der Rundfunkbeitrag darf nicht steigen von 18,36 Euro auf 18,94 Euro ab Januar 2025. Und zwar ist das ja aber eigentlich gesetzt, weil das ist ein Verfahren, das ja die unabhängige Expertenkommission KEF mit einschließt. Die rechnet aus, wie viel Geld brauchen die Öffentlich-Rechtlichen. Die streicht denen auch relativ viel so. Und diese Zahl 18,94 Euro steht eigentlich fest. Da kommen die Länder eigentlich nicht dran vorbei. Haben sich jetzt aber gedacht, wir wollen halt diese Erhöhung. Wir können die nicht rechtfertigen gegenüber unseren Menschen in, keine Ahnung, Sachsen-Anhalt, Bayern und so weiter. Deswegen, wir gehen das nicht mit. Aber dafür machen wir halt diese große Reform. Und wenn da jetzt bei rauskommt, Dreisat muss sterben. Und das ist alles, also es ist natürlich nicht alles, es ist ja noch viel mehr, aber die KEF hat ja jetzt schon ausgerechnet, dass für die nächste Beitragsperiode ab 2025 und dann die 4 Jahre, dass das überhaupt gar keine Wirkung haben wird, weil es so langfristige Sachen sind. Da stehen ja auch so Sachen drin wie Sportrechte, dass da weniger, meinetwegen für Fußball, Bundesliga, was auch immer ausgegeben wird.
Die aber schon langfristig eingekauft
sind. Genau, Verträge bis 2857 gefühlt. Also da kann man einfach nicht so ran. Und
die Gehälter, die Spitzengehälter, ja, hat man sich stolz auf die Brust geklemmt, dass die begrenzt werden,
ja,
und
auch das
nennen dann
nix.
Lustigerweise immer den öffentlichen Sektor für Spitzenpersonal als Zielmarke, und im öffentlichen Sektor werden teilweise Gehälter bezahlt, die weit höher sind als die des Bundeskanzlers, Messechefs und was weiß ich was alles.
Aber wenn ich uns so zuhöre, dann fällt mir doch auf, dass diese ganze Rundfunkpolitik doch extrem populistisch getrieben ist, oder? Also ich meine, diese Mini-Erhöhung, also dann jetzt als Erfolg zu verkaufen, wenn sie denn käme, dass diese dann nicht käme. Und auch mit diesen Begründungen, also finde ich schon.
Und immer noch dann zu sagen, zum Beispiel als Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, CDU, nachdem dieser Entwurf ganz offiziell veröffentlicht wird, naja, es ist völlig egal, was aus diesem Entwurf wird, die Erhöhung wird es niemals geben. Also sozusagen von vornherein zu sagen, nö, also es ist mir völlig egal, was irgendwie, was wir an Fakten schaffen, das wird es nicht geben.
Lass uns dafür nochmal kurz innehalten, damit auch alle verstehen, wo wir gerade stehen. Also es gibt diesen Reformentwurf, den haben die Medienpolitikerinnen, Medienpolitiker, die Verantwortlichen aus den 16 Landesregierungen formuliert. Der liegt jetzt der Öffentlichkeit auf dem Tisch, kann von jedem kommentiert werden und entscheiden müssen im ersten Schritt die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten tun das Ende Oktober, so ist der Fahrplan. Und dann auch noch die Landesparlamente. Das könnte dann im Optimalfall im Sommer des nächsten Jahres der Fall sein. Also wir sind gerade in einer Zwischenphase und in die grätscht dann der eine Ministerpräsident, der sich besonders gerne zu rundfunkpolitischen Themen sehr streitbar äußert, auch sehr kritisch gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Rainer Haseloff, und sagt, das Ganze ist hier verdienstvoll, bringt aber viel zu wenig und ich werde einer Erhöhung weiterhin nicht zustimmen. Wie viel ist dieses Papier denn eigentlich jetzt noch wert, nachdem dieser Länderchef schon mal gesagt hat, reicht mir nicht?
Naja, ob mit oder ohne Papier und mit oder ohne Aussage, die planen ja schon länger einen Verfassungsbruch mit Ansage. Das ist ja offensichtlich, weil das Verfahren ist ja vorgeschrieben und die Länder kündigen seit Monaten, verschiedene Länder, nicht alle, an, dass sie sich nicht an dieses Verfahren halten werden. Und beim letzten Mal war es ja auch so, als der Beitrag wird ja immer für 4 Jahre festgelegt und als er zum letzten Mal festgelegt wurde, hat Sachsen-Anhalt, da sind wir wieder bei Herrn Haseloff, der Landtag hat gar nicht darüber abgestimmt, weil der Haseloff gesagt hat, ich habe keine Mehrheit im Landtag dafür, also bringe ich das nicht zur Abstimmung. Die Sender sind vors Bundesverfassungsgericht gezogen und haben absehbar gewonnen, weil ja ganz eindeutig das auch vom Verfassungsgericht mitentwickelte Beitragsfestsetzungsverfahren, das extra staatsfern ist, verletzt wurde. Und jetzt sind wir genau in der gleichen Situation.
Nur, dass es noch mehr Länder sind, die im Zweifelsfall eben Nein sagen.
Genau, aber das macht den Verfassungsbruch jetzt vielleicht größer, weil es mehr Täter gibt, die aber nie bestraft werden, weil vom Verfassungsgericht verliert man zwar, aber man wird dafür nicht bestraft. Also kann man das auch ruhig machen.
Aber dann sind wir ja wieder bei der populistischen Politik, die im Grunde damit rechnet, dass eben dann das Verfassungsgericht ihnen diese Last abnimmt, zu sagen, nee, wir müssen aber zustimmen.
Ja. Und die haben halt 2 Punkte darin in der Öffentlichkeit. Erstens, man kann sagen, wir sind nicht demokratisch frei, darüber zu bestimmen, obwohl das Verfahren extra staatsfern angelegt ist. Aber natürlich ist es so, die Ministerpräsidenten, wenn die Empfehlung einmal vorliegt, dürfen nur in Ausnahmefällen davon abweichen. Haben sie es übrigens einmal getan und den Beitrag gesenkt. So ist es ja auch passiert, weil es einfach genug Rücklagen gab. Und im zweiten Punkt können sie sagen, seht mal, wir können ja eigentlich gar nicht viel machen. Die Sender kriegen ja die Kohle selber. Warum sollen wir die denn festsetzen? Dann macht doch das Verfassungsgericht. Und wir können auf alle schimpfen, auf die Sender, die zu viel Geld kriegen, auf das Verfassungsgericht, das das festlegt. Und dass wir die Eigentlichen sind, die das Gesetz verletzt haben, das lassen wir mal unter den Tisch fallen.
Aber trotzdem ist es ja an der Stelle gut, da würde ich auf deine Frage nochmal eingehen wollen, ob dieses Papier irgendwas bringt und ob das vor allem dann auch kommt. Diese Reform ist ja gut, dass es zumindest mal eine Reform gibt, die jetzt nicht so ganz klein ist, so schlecht die ist wahrscheinlich und so klein sie immer noch ist. Aber ganz ehrlich, also es ist schon ein bisschen was beschlossen worden in den letzten Jahren. Das hat man nicht so mitgekriegt, weil das so hinter den Kulissen war. Das hat halt die Verwaltung, IT und so weiter, so Kooperations-Zusammenlegungsgeschichten betroffen. Und da ist schon relativ viel Geld gespart worden. Und die riesigen Renten, die früher gezahlt wurden, werden halt heute zum Beispiel auch nicht mehr bezahlt. Die Leute leben aber halt noch, deswegen kommt man da zum Beispiel ja nicht raus. Aber trotzdem, also ich glaube, dass diese Reform, weil das jetzt so ein Kraftakt war, die haben sich auch über die Sommerferien hinweg die Rundfunkkommission wirklich oft getroffen. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, da gibt es jetzt nicht nur einen Menschen, sondern mehrere, die das irgendwie wollen. Und ich glaube deswegen, das wird schon wahrscheinlich irgendwie durchgehen jetzt Ende Oktober und dann auch endlich mal irgendwie zumindest irgendeine Reform sein. So, wahrscheinlich hat sie keine große Wirkung, aber es ist wenigstens mal aber ich glaub, ein bisschen
man darf
was.
Auch, ja, und man darf ja auch nicht unterschätzen, was das mit den Sendern macht. Also der Druck ist da. Er wird auch nicht weitergegeben, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Sender seit einigen Monaten sehr stark damit arbeiten, wirklich auch Geld zu sparen, und zwar ernsthaft. Also das geht ja vom Verkauf von Gebäuden über die Einstellung von PKW-Reparaturbetrieben, über die Frage, wie können wir in unseren Häusern über senderübergreifend zusammenarbeiten. Da tut sich ja einiges. Und ich glaube, dass dieser Schwung, der dadurch auch ausgelöst wurde, also erstmal durch die Schlesinger-Affäre, aber durch den Druck der Politik eben auch, dass der jetzt weitergeht. Und man kann hoffen, ich bin da immer noch relativ optimistisch, dass das dann auch kreativ genug umgesetzt wird. Also dass man nicht einfach selber sagt, wir streichen dann halt ein, zwei Sender. Das ist ja auch vielleicht langweilig, sondern die Frage ist ja auch, wie kann man heute in einer veränderten Medienumwelt unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen gut erreichen. Ne? Vielleicht auch mit anderen Mitteln, also ne, mit Kooperationen, die es ja auch schon gibt, die es mehr gibt, als man wahrnimmt, glaube ich, wenn man normaler Hörer ist.
Schlesinger Affäre, die frühere RBB-Intendantin, die ihren Job verloren hat wegen Vorwürfen, die es gegeben hat, Vetternwirtschaft und übermäßige Geldverschwendung, kann man glaube ich so sagen. Ich will aber einen anderen Punkt aufgreifen, Brigitte, den du vorhin gesagt hast, der glaube ich ein ganz, ganz dicker Hund ist in dieser Debatte, das ist diese Presseähnlichkeit, denn da wären wir ja genau bei dem, was man an Angeboten möglicherweise machen muss, um das Publikum zu erreichen.
Erklär doch nochmal kurz, was da genau damit gemeint ist. Ich glaube, mit dem Begriff können viele nichts anfangen.
Naja, es ist doch eigentlich ganz einfach. Also in den Augen der Zeitungsverlegerinnen und Zeitungsverleger ist presseähnlich alles, was nicht Video oder Audio ist. Alles, was Texte sind, alles, was Buchstaben hat, alles, was kein Titel eines Videos ist, alles, was keine Überschrift oder eine Schlagzeile ist. So, das ist in den Augen der Presseverlegerinnen und Presseverleger presseähnlich. Jetzt haben wir das Problem, dass wir dieses Internet haben und da wir dieses Internet nicht nur nutzen, um Audios zu hören oder Videos, sondern halt auch relativ viel lesen, ist es natürlich schwierig, wenn ein modernes Medienangebot ohne Buchstaben auskommen soll. Beziehungsweise ohne keine Ahnung, es kommt, gibt irgendein Attentat oder so und dann dürfte nach der sehr strengen Auslegung, wenn das so nach diesem Entwurf geht, dürfte halt die Tagesschau-App zum Beispiel eilen, also eine Eilmeldung machen, Anschlag in und dann steht da weitere Informationen in Kürze. Dann müssten die aber theoretisch wahrscheinlich so lange warten, bis es den ersten Radiobeitrag gibt, um daraus dann zu zitieren, weil sie auch angehalten sind, die Informationen zu nutzen, nur die in diesem Beitrag sind. Also die dürfen sich dann nicht einfach irgendwelche Fremdsachen zusammenschreiben oder so, sondern die sollen ausschließlich das Material nutzen, das sie aus den Radio- und Fernsehbeiträgen haben. Und das dauert halt lange.
Das wollen die Verlage natürlich deshalb, weil sie gerne die Leute auf ihrer eigenen Plattform sehen möchten, weil sie möglicherweise auch damit Geld verdienen, mit Artikeln, die hinter Bezahlschranken dann stehen, das ist deren Geschäftsmodell. Also aus deren Sicht ist das ja durchaus nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite sind öffentlich-rechtliche Inhalte dann nach jetzigen Gesetzen von Suchmaschinenoptimierung quasi nicht mehr auffindbar.
Ja, und es widerspricht halt auch den Gesetzen des Internets sozusagen. Ne? Also wenn man das ernst nimmt, dass öffentlich-rechtliche Angebote im Internet zu finden sein müssen, dann müssen die eben auf die Art und Weise gefunden werden, wie es der Gewohnheit der Menschen entspricht. So. Und es gibt in vielen Funkhäusern die Mitarbeiter, die investigativ arbeiten, die haben jetzt halt Angst, dass sie, bevor der eigentliche Beitrag nicht online ist, sie überhaupt nichts rausgeben können, obwohl das vielleicht wirklich großen Neuigkeitswert hat. Das hat man ja häufiger, ne? Dass man schon eine Recherche gemacht, das machen die Zeitungen ja auch. Und dann schon mal mit den Schlagzeilen rausgehen, teilweise natürlich auch, um dann vielleicht schon wieder Reaktionen einzufangen auf den Bericht, den man dann auch wieder verwerten könnte in einem Bericht. Und das macht natürlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt nicht mehr up-to-date sozusagen. Also man ist überhaupt nicht mehr satisfaktionsfähig, was das angeht. Ne? Also was journalistische Gewohnheiten angeht, was Publizistik angeht. Und das geht eigentlich überhaupt nicht, wenn man es richtig sich überlegt. Ich verstehe natürlich, warum die Verleger das tun, das ist mir schon klar. Aber damit macht man die Entwicklungsmöglichkeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Grunde zunichte.
Gut, das ist jetzt ja nicht das Kerninteresse der Verlage, die Entwicklungsmöglichkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und man muss sagen, die stehen sich sowas von verfeindet in manchen Regionen geradezu schon gegenüber. Es gibt Prozesse, die laufen. Die Verlage versuchen über den Umweg Brüssel das Thema zu kassieren. Es steht jetzt so in diesem Reformentwurf. Was haben eigentlich da die Anstalten, die Öffentlich-Rechtlichen noch in der Hand, um das für sie ja Zukunftsthema Nummer eins eigentlich, NDR Blue und BR Schlager, bei allem Respekt, aber das ist das wirklich strategisch wichtige Thema. Können die da noch irgendwas dran machen jetzt in dieser Zeit bis Ende Oktober?
Naja, die können sich dieser öffentlichen Anhörung anschließen und eben ja, lobbyieren. Also entweder darüber, dass sie halt so einen Brief schreiben an die Rundfunkkommission und sagen, wir brauchen das aber aus den und den Gründen. Übrigens auch zum Beispiel so ein Detail wie Faktenchecks, die funktionieren nur als Text und dann dürften die Öffentlich-Rechtlichen das nicht mehr. Das ist ja ultra komplex, so das funktioniert einfach nicht als Audio.
Obwohl, da gibt es doch einen Sendungsbezug, oder?
Nee, aber Sendungsbezug, also ja, aber du musst da schon richtig, also den Sendungsbezug so richtig herstellen. Das ist ja genau das Ding, was vorgegeben wird, es braucht einen Sendungsbezug, aber da reicht es nicht runter zu schreiben, Stefan Fries berichtete, du musst auch, also sollst dich schon wirklich auf diese Sendung beziehen, indem du zum Beispiel die Information aus dem Beitrag nutzt. Also kannst nicht einfach drumherum schreiben und das als, das ist ja die Kritik, dass die Öffentlich-Rechtlichen das zu viel gemacht haben, dass die einfach immer drunter geschrieben haben, ach so, das läuft auch bei uns in den Nachrichten, deswegen machen wir jetzt hier einen 10.000 Zeichen Text. Das soll eben nicht mehr gehen. Also Faktenchecks wären dann zum Beispiel bedroht. Barrierefreiheit? Hallo? Also ich meine, es gibt Menschen, die brauchen Texte, weil sie nicht hören können. Zum Beispiel. Also das sind nur kleine Sachen, aber also dementsprechend werden sich da zum Beispiel die Verbände sicherlich äußern, was Barrierefreiheit angeht. Es werden sich aber auch sicherlich Medienrechtlerinnen und Medienrechtler äußern und ich vermute, dass die eher auch so in Richtung öffentlich-rechtliche das Ganze kommentieren. Also es wird sicherlich einige geben. Und dann muss halt die Politik gucken, was sie daraus macht. Das ist ja eh die große Frage. Was machen die mit dieser öffentlichen Anhörung? Steht das alles schon fest oder ändern die noch was? Die haben super wenig Zeit. Wir haben ja jetzt schon Oktober und das Ganze soll ja Ende Oktober beschlossen werden. Und dieses Verfahren in der Rundfunkkommission, das ist ja schrecklich. Das dauert normalerweise Monate. Da knien sich nämlich dann die Rundfunkreferentinnen und Rundfunkreferenten in 16 Staatskanzleien drüber, die telefonieren oder slacken oder was auch immer, dann müssen die sich ja in dieser kurzen Zeit auf irgendwas verständigen und das sind wirklich ja heiße Eisen, ne? Mit dieser Presseähnlichkeit und so. Also das ist nicht so nach dem Motto, du Martin, findest du doch auch, oder? Weil, nee, finde ich nicht. Und das wird einfach super eng alles. Und deswegen ist dann die Frage, wie viel sie wirklich von diesen Eingaben da so sich überhaupt angucken.
Warum machen die sich eigentlich, du bist da von uns am nächsten dran, wieso machen die sich so einen Druck, die Ministerpräsidenten?
Warum die sich so einen Druck machen? Ja, ist ja klar, weil also erstens, weil der Januar auch nicht weit vom Oktober entfernt ist. Also diese
genau, zum 1. Januar müsste ja eigentlich der Beitrag steigen.
Und die ursprüngliche Idee war, dass die Reform so groß ist, dass der Beitrag nicht steigen muss.
Was ja Quatsch ist. Von Anfang an war absehbar, dass das Quatsch ist.
Kannst du nochmal ganz kurz erklären, warum das Quatsch ist?
Ja, weil die Verfahren natürlich so lange dauern und weil selbst mit dem, was jetzt vorgeschlagen wird, das greift ja nicht alles zum 1. Januar. Die schließen ja nicht am 1. Januar 16 Sender, geschweige denn, dass sie überhaupt wüssten, welche Sender sie schließen. Und man überhaupt nicht beziffern kann, wie viel dadurch eingespart wird, also auch nicht beziffern kann, wie stark der Rundfunkbeitrag sinken wird. Und das ist ja das ganze Ziel oder zumindest nicht steigen wird, bei den 18,36 bleibt. Aber das ist natürlich überhaupt nicht machbar in der Kürze der Zeit. Und das war auch schon, als das KEF-Gutachten, als die Empfehlung der KEF im Frühjahr, glaube ich, vorgelegt wurde, war schon klar, dass das zeitlich nicht hinhaut. Also wie will man das machen, die ganzen Sender zu schließen und das Geld sofort freizusetzen, du hast Mitarbeiter, die du bezahlen musst, du hast Aufträge, die du erteilt hast, das geht natürlich alles gar nicht.
Und auch die Abwicklung kostet ja Geld. Ne?
Und das wussten die ja auch. Und ich meine, es ist ja auch so, dieses Beitragsfestsetzungsverfahren ist ja klar vom Auftrag getrennt. Der Beitrag wird alle 4 Jahre festgesetzt und der Auftrag muss unabhängig davon erteilt werden, 2 Jahre vorher, 2 Jahre nachher. Ist aber halt lange nicht passiert. Es wollte niemand an den Auftrag ran. Insofern, das wollte ich schon nochmal lobend euch beipflichten. Ist gut, dass sie das jetzt machen. Sie machen es halt leider nicht so richtig. Sie machen so mit angezogener Handbremse. Aber der Auftrag muss verändert werden, wenn man will, dass der Beitrag sinkt. Und jetzt machen sie alles gleichzeitig und hoffen, dass sie sofort einen Effekt haben. Aber das ist ja Quatsch, weil die Aufträge laufen ja noch.
Ich weiß nicht, ob Sie das hoffen und ich glaube, Sie wussten auch.
Ja, das hoffen Sie. Ja, Sie wussten es besser.
So, aber es ist einfach diese, dass immer Einstimmigkeit nötig ist. Also, dass wirklich alle Länder zustimmen müssen. Und danach geht es ja auch noch in die Landesparlamente. Nicht nur Landesregierungen sind beteiligt, sondern auch die Landesparlamente.
32 Einheiten braucht man, die
zustimmen. Ja, das ist super. Super schwierig. Und Brigitte, weil du gefragt hast, warum die das jetzt so schnell machen, da gab es ja Wahlen auch und die Möglichkeit besteht, dass zum Beispiel das Bündnis Sarah Wagenknecht Teil einer Regierung wird. So, sogar mehrerer Regierungen. Und die wiederum sind ja in vielen Bereichen eine Blackbox. sicherlich aber auch bei der Rundfunkpolitik. Also die sind jetzt nicht so wie zum Beispiel die AfD, die einfach alles ablehnen, was mit den Öffentlich-Rechtlichen zu tun hat. Aber die sind schon sehr, sehr kritisch, was sie so bisher geäußert haben. Und da ist halt dann auch sicherlich der Wunsch, das lieber vorher abzuräumen, mit sozusagen alten Bekannten das zu beschließen. So.
Aber umso enttäuschender finde ich, dass in diesem ganzen Reformprojekt die Indexierung, die man ja lange sich überlegt hat, also dass man den Rundfunkbeitrag nicht immer nach diesem komplizierten Verfahren erhebt, sondern dass man das an die Verbraucherpreise ranhängt, dass das nicht durchgesetzt wird jetzt, weil das würde ja viel Druck aus diesem politischen Kessel nehmen.
Aber auf diesen Druck will der Kessel nicht verzichten.
Ja, aber es ist, für uns ist es schade, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es schade, würde ich sagen.
Aber es ist, löst natürlich neuen Druck aus, denn wenn man beachtet, was wir für eine Inflation hatten die letzten Jahre und wie stark die Verbraucherpreise gestiegen sind, wenn der Rundfunkbeitrag jetzt auch nochmal um 10% steigen würde, um 1,80 oder so.
Wobei da die ursprüngliche Idee war, nicht die ursprüngliche Idee, sondern die dann vor kurzer Zeit verfolgte Idee, dass man zum Beispiel den Verbraucherpreisindex nimmt, sagt, alles klar, liebe ARD, liebes ZDF, liebes Deutschlandradio, bei euch wird auch alles teurer, was ihr irgendwie kaufen müsst und die Tarifabschlüsse und so weiter. Deswegen habt ihr grundsätzlich Anspruch darauf, dass das steigt, also dass ihr euch orientiert am Verbraucherpreisindex. Aber es gibt trotzdem noch Geld, das wir euch abziehen und das rechnet wieder diese Expertenkommission KEF aus. Da war so ein Faktor, also so ein Minus war schon eingepreist, dass es nicht immer automatisch steigt, sondern dass der Index sozusagen eine Orientierung ist, davon aber noch was weggenommen wird. Damit das Ganze auch irgendwie noch, ja, im Zweifel, wenn es nämlich sozialverträglich ist und wenn irgendwann das doch sehr stark steigen sollte, dann müsste es doch noch in die Landtage. Das war so die Idee.
Das muss ja vielleicht nochmal sagen, die Idee war ja wirklich jetzt ganz groß zu denken und neben diesen ganzen inhaltlichen und strukturellen Reformen, die da stehen, eben auch die Finanzierung mit in dieses Reformpaket hineinzunehmen. Und dann haben wir als interessiertes Publikum diesen Entwurf dann gelesen und festgestellt, dass das plötzlich da nicht mehr drin steht. Das Thema Indexierung, das Thema Beitragsfestsetzungsverfahren ist kein Teil mehr dieses Reformstaatsvertragsentwurfs. Wo ist denn dieser Teil eigentlich geblieben?
Was sehr lustig ist, weil eigentlich diese ganze Reform ja nur deswegen gemacht wird, um den Beitrag stabil zu halten oder zumindest zu senken.
Ja, wo ist sie geblieben? Die ist unter anderem in der Staatskanzlei in Magdeburg in Sachsen-Anhalt geblieben. Die haben immer wieder gesagt, nö, also Erhöhung kommt nicht, hat jetzt ja Rainer Haseloff in der FAZ nochmal gesagt. Da ist das geblieben. Also die machen das einfach nicht mit. Die sagen auch, wir wollen diese Indexierung deshalb nicht, weil wir das Gefühl haben, dass die Parlamente dann gar nichts mehr mitzureden haben. Das sei undemokratisch und wir müssten aber doch beteiligt sein. Und so dabei hatte ja die letzte Idee, die verfolgt wurde, durchaus eine Einbeziehung der Landtage vorgesehen, eben für den Fall, dass es irgendwie höher steigt als, keine Ahnung, ein bestimmter Quotient oder irgendwas. Also es war jetzt nicht so, dass es komplett ausgeklammert werden sollte. Aber nee, das wollen die nicht. Die haben ja auch Macht dadurch. Das zeigt sich ja auch. Und es ist ja auch ein beliebtes, das Populismuswort ist auch schon mehrfach gefallen. Es ist einfach ein einfaches Thema. Du kannst als Markus Söder dich ins Bierzelt oder auch wo auch immer hinstellen, auf einen Parkplatz. Es interessiert ja, also kannst du schnell was sagen, so nach dem Motto, der Rundfunkbeitrag ist zu hoch oder die sollen hier mal ausgewogenes Programm machen, da kriegst halt schnell Applaus.
Aber was mir ja in dieser ganzen Diskussion total untergeht, ist, dass es hier wirklich ja auch um Arbeitsplätze geht, worüber wir hier sprechen. Also es geht ja, es ist immer schön zu sagen, ja, wir wollen, dass der Rundfunkbeitrag nicht steigt, dass das aber auch gleichzeitig bedeutet, dass ja viele qualifizierte Arbeitsplätze dann dadurch in Gefahr sein könnten. Also vielleicht jetzt nicht bei dem einen oder anderen Spartenkanal, der sowieso jetzt nur von 2-3 Leuten betrieben wird. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an Dreiser denken, jetzt einfach nur als Beispiel, da geht es ja nicht nur um Journalistinnen und Journalisten, es geht dann auch um Schauspieler, die keine Sprecheraufgaben mehr umsetzen können. Es geht um Techniker, es geht um Zulieferer, es geht um Leute, die ein Festival vielleicht dann nicht mehr durchführen können, weil sie keinen Finanzierungspartner haben von öffentlich-rechtlichen Sendungen. Also dieser Aspekt, der geht, finde ich, viel zu sehr unter, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht, warum das ist.
Das ist, glaube ich, öffentlich einfach nicht so sehr. Aber auch deswegen vielleicht, weil man es im Moment nicht beziffern kann, weil man überhaupt nicht weiß, wie viele Stellen da betroffen sind. Da kann man jetzt allgemein sagen, da verlieren ein paar Leute ihren Job, aber wenn man jetzt nicht weiß, wie viele, löst es irgendwie auch kein Entsetzen aus.
Außerdem, weil auch über allem steht diese leicht zu treffende Aussage, ey, ihr habt 9 Milliarden Euro, macht doch bitte mal was draus. Also es wird ganz viel draus gemacht, aber das wird ja immer wieder auch als Argument genannt. Und da hast du recht, natürlich, ja, viele Arbeitsplätze und so weiter, aber so nach mir, ihr müsstet mit diesem Geld doch so ein geiles Programm machen können. Warum kriegt ihr das nicht hin so?
Ich würde gerne nochmal auf das Populismus-Thema etwas ausführlicher kommen, weil ich glaube, da ist ein Punkt. Denn tatsächlich war es ja früher mal so, dass jeder Ministerpräsident stolz war auf die eigene Landesrundfunkanstalt, eigen in Anführungszeichen, aber oft wurde das genauso auch gesehen und gefühlt und es gab enge Verbindungen dahin, der Rotfunk, der WDR, viele, viele Beispiele. Es gab also ein enges Geflecht zwischen Politik, zwischen Gewerkschaften und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das ist weniger geworden. Wo ist der Moment, wo diese Bindung, der den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner Struktur ja auch beschützt hat, verloren gegangen ist? Warum ist es heute populär, gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sein?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe beobachtet, das ist schon ein paar Jährchen her, dass viele Politiker sehr sauer waren darüber, wie teilweise die Intendanten aufgetreten sind. Also das ist eine alte Generation von Intendanten, die im großen Teil gar nicht mehr da sind. Aber die sind natürlich auch mit ihren dicken Wagen vorgefahren. Wir haben heute Intendanten, die mehr verdienen als der Bundeskanzler. Und das, was man verstehen kann, dass natürlich auch Leute, die Intendanten sind oder die sogenannte vierte Gewalt vertreten, sagen, ich bin auch genauso viel wert wie ein Politiker. Das wurde wirklich auch teilweise sehr kritisch gesehen, dass man sagt, also die werden uns langsam zu frech, die werden uns langsam zu arrogant. Das ist so ein bisschen der eine Punkt, ne, eine gewisse Entfremdung zwischen den einzelnen Rundfunkanstalten. Zum Teil hat das damit auch dann noch zu tun gehabt, dass auch die Rundfunkanstalten sich so ein bisschen emanzipiert haben von der Politik. Also dieser direkte Zugriff, den man ja heute noch unterstellt, den es ja eine Weile auch durchaus gegeben hat, der ist ja lockerer geworden. Also ich glaube, dass die wenigsten Ministerpräsidenten heute noch sagen können, also das ist jetzt mein Sender sozusagen. Das ist ja auch gut so. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass viele Politiker auch verunsichert sind über die sehr laut geäußerte Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der immer nur von ein paar Leuten kommt, von einer sehr lauten Minderheit. Und man sich davon auch, finde ich, zu stark beeinflussen lässt.
Aber gut, dass du das auch mit reinbringst. Das wollte ich nämlich ergänzen. Das ist ja ein Dreieck, worüber wir reden. Wir reden über die Politik als Auftraggeber der öffentlich-rechtlichen Medien und wir reden aber auch über das Publikum. Und das Publikum ist natürlich gegenüber den Medien auch kritischer geworden durch verschiedene Entwicklungen, durch Berichterstattung der Fluchtkrise, ich sag nur Kölner Silvesternacht und solche Dinge, die zu Vertrauensbruch geführt haben. Und die Politik, die bisher oft sagen konnte, ja, unsere Sender sind toll, gerät natürlich in Zugzwang zu sagen, ja, wir können aber jetzt auch nicht alles verteidigen, was ihr macht. Wir werden kritischer euch gegenüber. Und die sind es, glaube ich, nur insgesamt dem System gegenüber, aber ihren eigenen Haussendern sozusagen gegenüber waren die ja nie kritisch. Ich erinnere mich noch an ein tolles Interview, das Christoph geführt hat mit dem damaligen Fraktionsvorsitzenden der CSU im Bayerischen Landtag, der gewettert hat, wie schlecht der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist. Und dann hat Christoph gefragt, ja, welchen Sender würden Sie denn beim BR schließen? Dann meinte, nee, beim BR nicht. Alles, da ist alles super. Und so ist es ja in allen Bundesländern. Die halten schon noch in gewisser Weise die schützende Hand darüber, weil sie natürlich wissen, wenn ich keinen BR mehr habe, im MDR komme ich nicht vor, im BR aber schon. So, und so geht es natürlich überall. Das heißt, im Einzelfall halten die schon noch die Hand schützend darüber, wissen aber, dass sie natürlich über das gesamte System nicht so einfach die Hand halten können, weil sie natürlich in der Kritik stehen, weil die Medien in der Kritik stehen.
Aber wie viel sind wir denn auch selber schuld? Also wir als öffentlich-rechtliches System, das ja einfach wirklich sehr viel Geld in Anspruch nimmt, das vergleichsweise hohe Gehälter zahlt, das sehr gut bezahlte Intendantinnen und Intendanten teilweise hat. Also dieser Vorwurf, ihr seid zu fett geworden. Was ist an dem dran, Christoph?
Boah, das ist so eine schwierige Frage.
Ist die schon populistisch?
Naja, also es ist ja schon, ich habe ja selber von den 9 Milliarden gesprochen und das ist ja richtig viel Geld. Ich habe ja eben auch schon die Dudelsender zum Beispiel erwähnt, die es ja durchaus gibt. Also es gibt ja wirklich Handlungsbedarf und es gibt auch Reformbedarf und ich finde auch nicht, dass ein WDR-Intendant jetzt unbedingt über 400.000 Euro verdienen muss. Das ist populistisch, dann darüber zu diskutieren. Das sagt zum Beispiel Tom Buri ja immer, das macht ja am Ende den Kohl auch nicht fett, aber es ist halt einfach ein Einfallstor und die machen sich einfach sehr, sehr leicht angreifbar. Das hat sich ja gezeigt bei der Schlesinger-Affäre. Das wurde natürlich sehr gerne aufgegriffen. Letztendlich strafrechtlich relevant, also es hat noch kein Urteil gegeben, so ist ja bisher nichts. Aber es hat einfach gepasst zu diesem Bild, die Öffentlich-Rechtlichen machen, was sie wollen, schieben sich gegenseitig das Geld zu und so. Und ja, offensichtlich gab es da ja ein Missmanagement und so richtig zu reformieren, dass man jetzt Presseähnlichkeit hin oder her, aber dass man halt so richtig mal das Geld, das viele Geld in die Hand nimmt und so richtig zukunftsfest wird, das haben ja die Öffentlich-Rechtlichen in den letzten Jahren nicht geschafft.
Ja, und sie haben ja auch viel zu viel immer vom Gleichen gemacht. Also wenn man sich mal durch die dritten Programme dann schaltet, dann sieht man dann Panther, Tiger und Co. von dem Zoo. Dann im nächsten Sender sieht man die Erdmännchen und Gnu und Co. Dann hat man immer die ewig gleichen Talkshows. Also es gibt ja auch relativ wenig Innovation bei den Öffentlich-Rechtlichen. Zumindest im Fernsehen fällt mir das immer wieder auf. Und dann verstehe ich dann schon. Oder die ganzen Tatorte, die dann auch von jedem dritten Programm durchgenudelt werden. Also das ist natürlich auch ein Einfallstor. Also wozu brauche ich das dann? Oder wie du eben die Doodles so sehen, da machst du fest mit dem Auto durch Deutschland, hast immer wieder ein anderes UKW-Programm, wo immer die besten Hitze 80er, 90er und von heute genau die beste Musik mit so ähnlichen Jingles, dann sind es halt die Moderatoren ein bisschen anders, aber man sieht nicht mehr den regionalen Bezug zum Beispiel. Also ich glaube, da hätte man sich natürlich ein bisschen mehr Gedanken machen müssen. Das lässt sich natürlich leicht sagen jetzt hier, ne, wenn man selber nicht verantwortlich ist. Aber ich glaube, das war schon ein Einfallstor auch.
Ja, aber man muss ja auch sehen, dass sie damit aber ja auch sehr erfolgreich sind. Also das ZDF ist seit gefühlt 20 Jahren Marktführer.
Meinst du mit Krimis?
Mit ihrem Programm. Mit diesem Programm, das sie uns anbieten, sind sie extrem erfolgreich. Und das Gleiche gilt für die ARD im Übrigen auch. Es wird ja auch geguckt.
Aber ich meine ja diese Doppelstrukturen, weißt du, wo du merkst, du hast ganz viele dann inzwischen Spartensender und auch ZDF Neo zum Beispiel nudelt ja auch relativ viel Sachen ab, die schon woanders gelaufen sind. So, ne? Also da, klar, das ist das junge Programm. Oder man will da auch ein bisschen experimentieren. Aber die letzten Experimente sind halt auch schon wieder ein bisschen her. Also ich glaube, da muss man immer wieder sehen, dass halt der öffentlich-rechtliche Rundfunk halt wirklich so ein Tanker ist, ne? Der sich extrem schwerfällig navigieren lässt. Und es wäre schon, glaube ich, gut, wenn es da zumindest in den Strukturen schlanker wird.
Und es wurden natürlich auch Fehler gemacht und wir leben ja heute in einer ganz anderen Zeit, wo diese Fehler viel leichter offensichtlich werden, weil wir eben nicht mehr die Gatekeeper sind. Wir sind nicht die Einzigen, die Informationen haben, sondern man kann halt im Internet sehr viel mehr zusätzlich recherchieren, was natürlich in so einem einzelnen journalistischen Beitrag nicht vorkommt. Man kann auch aufdecken, wenn Fehler gemacht wurden. Das ist halt früher, war das nicht möglich vor Zeiten des Internets.
Und man kann auch einfach mal seine Meinung sagen und damit Stimmung machen. Lass uns in die Schlusskurve biegen mit der Wette auf die Zukunft. Also wir haben jetzt sehr lange über das gesprochen, was hier alles an Paket auf dem Tisch liegt. Wir haben aber auch sehr deutlich gemacht, was da noch an Unwägbarkeiten vor uns liegt. Vor allen Dingen eben die Tatsache, dass am Ende 16 Landesparlamente zustimmen müssen. Worüber sprechen wir hier im Spätsommer 2024? Über die größte Rundfunkreform der Geschichte oder über heiße Luft?
Ich würde sagen, wir sprechen über den Anfang einer hoffentlich sinnvoll und kreativ durchgeführten Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die dazu führt, dass mit gleich viel oder ein bisschen weniger Geld genauso viel Qualität an möglichst viele Menschen ausgespielt wird.
Ich hoffe das auch, ich glaube es aber leider nicht.
Weil die Sender sich selber beschränken oder weil tatsächlich die Politik diese Entscheidungen treffen wird?
Also es ist einfach eine Frage auch, wie sich die Politik bzw. die Wahlergebnisse so in Zukunft abbilden werden, wie die ausfallen werden, wie stark zum Beispiel die AfD wird und bleibt, die nun mal ja wirklich öffentlich-rechtlich einfach abschaffen will, so wie sich die anderen Parteien dazu positionieren, ob es eine Möglichkeit gibt, vielleicht mal endlich aus diesem 16:0 Verfahren auszusteigen. Also da müsste man eigentlich das alles machen und das alles ist wahnsinnig kompliziert. Es ist ein super dickes Brett. Es gibt jetzt so ein paar Initiativen immer wieder mal, aber es braucht halt Anstalten, die das machen wollen und auch machen und sich selber quasi sozusagen einen Sparkurs geben. Und dann braucht es eine gute Medienpolitik, die da auch verlässlich das Ganze betreibt. Und da gibt es Ansätze, aber echt in den letzten, weiß nicht, 8 Jahren oder so, in denen ich das verfolge, sehe ich da echt nix.
Naja, ich finde es halbherzig. Sie hätten noch ein bisschen deutlicher sein können und nicht so viel den Sendern überlassen, weil in der Vergangenheit hat das auch nie funktioniert, den Sendern das zu überlassen. Nur als Beispiel in Klammern, die ARD hatte letztes Jahr angekündigt, einen Spartenkanal einzustellen. Jetzt haben wir Oktober des Folgejahres und es ist nichts passiert. Ich glaube, dass das zu Schwierigkeiten führt und die Sender können sich zu Recht rausreden und sagen, ja, wir wussten ja nicht so ganz genau, was ihr wollt. Ihr habt das ja nur so vage da reingeschrieben. Und das stimmt, so ist es auch. Aber, also dass es jetzt schon diesen Vorschlag, diesen Entwurf gibt, der so relativ radikal ist, hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich habe gedacht, dass wir jetzt schon sehr viel weicher sind. Deswegen bin ich überrascht und denke, vielleicht wird es doch was. Natürlich nicht so, es wird ja immer noch ein bisschen abgeschwächt werden. Aber ich finde, man ist erstaunlich weit.
Das Traurige ist ja, dass wir sozusagen, oder dass sich viele damit zufrieden geben oder schon sagen, weil so wenig passiert ist oder weil wir so geringe Erwartungen haben, ist das schon richtig gut.
So weit ist es schon gekommen, ja. So haben sie uns weich gekocht, die Medienpolitik und die Sender.
Das war der Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Heute zum medienpolitischen Megathema. Ende Oktober werden die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über einen Reformstaatsvertrag entscheiden, der gravierende Veränderungen für ARD, ZDF und Deutschlandradio bringen könnte. Auch den Verlust an Programmvielfalt. Wir sprachen hier darüber in der Deutschlandfunk-Medienredaktion mit
Brigitte Bilz,
Christoph Sterz,
Stefan Fries
und Martin Kremers. Macht's gut.